Projektionen, Kinogespräche wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Wie bei dem Film vorher, ganz kurz, auch dort gibt es nicht so viel Handlung. Die Geschichte, den Plot, damit wir auch die Namen so ein bisschen klar haben. Der Film handelt von einer jungen Frau, Marie, die in einer schon länger laufenden Beziehung ist mit Paul. Paul war am Anfang sehr an ihr interessiert, verliert aber zunehmend das sexuelle Interesse an ihr und schläft eben nicht mehr mit ihr. Und daraufhin stürzt sich Marie in sexuelle Abenteuer und das wird für sie auch eine Reise der Befreiung. Ich musste ja, vielleicht fangen wir so an, es ist ein guter Moment, damit einzusteigen. Ich dachte ja sofort an Eyes Wide Shut, das Romance, eine umgekehrte Variante von Eyes Wide Shut, zumindest jetzt, also nicht jetzt von Schnitzlers Traumnovelle, aber von Kubricks Variante ist, wo ein Mann ja aufgrund einer Kränkung auch den ganzen Thriller-Plot, den Kubrick da noch einwebt, mal außen vor gelassen, aber im Endeffekt auch auf eine sexuelle Odyssee geht, um sich selber zu finden und seine Ehe dann am Ende zu retten, mehr oder weniger, aber am Ende ist es ja auch die Frau dann, die Oberhand gewinnt, dass es hier eine Ähnlichkeit gibt.
Finde ich gut, die Idee, weil der Film ja wirklich zu einer ähnlichen Zeit auch rauskam. Ich meine, 99, ne? Das dürfte sogar im selben Jahr gewesen sein. Wobei der Romance in Deutschland ja ein Jahr später erst kam. Deswegen hatte ich ihn, wie gesagt, erst mal zensiert gesehen. Also ich finde, eine Sache ist sehr wichtig. Der Film heißt im englischsprachigen Raum Romance XXX. Und XXX, also 3X, sind ja ein Synonym für Jugendverbot, für Pornografie. Und damit hat der Film natürlich sich schon seine, nicht nur Zensur in England, sondern auch seine Skandalgeschichte vorweggegeben. Denn sie erklärt ja, sie kam auf die Idee, als sie das Plakat gemacht haben, und dann wollte sie, dass man quasi das zwischen die Beine einer Frau sieht. Ja, und dann sollte Romance darüber stehen, was jetzt total nihilistisch in dem Zusammenhang ist, weil das ja so veräußerlicht pure physische Sexualität vermittelt, während Romance ja quasi die Überhöhung ist, also die Vorstellungswelt der Romanze. Und dann befriedigte sie das nicht, um mal diese doppeldeutige Formulierung zu verwenden, und sie entschloss sich dazu, das durchzustreichen und kam dann darauf, dass man ja mit X mehrere Dinge signalisieren kann, nämlich einmal das Pornografische, das die Romanze ausblendet. Und was ich viel wichtiger finde, der Film heißt ja auf Deutsch dann Romance X, weil einfach XXX gibt es ja bei uns nicht. Ja? Aber es ist noch besser, dass er X heißt, weil X ist ja die offene Variable, das Leere, die total frei besetzbare Leerstelle. Und wenn man das quasi das weibliche Geschlecht, die Vagina, mit einem X quasi kennzeichnet, dann löscht man sie zugleich aus. Es ist so, als würde man sie durchstreichen. Und man markiert sie als etwas Leeres, was neu besetzt werden kann. Und das erinnert an einen zeitgleich erschienenen Roman von Michel Houellebecq, Die Ausweitung der Kampfzone, wo er über eine längere Passage darüber philosophiert, was für ein Drama das doch sein muss für Frauen, dass sie keinen Penis besitzen, weil sie ja mit dieser ständigen Leere der Vagina klarkommen müssen. Das ist natürlich eine absolut skandalöse Perspektive, das ist schon klar, das will ich nicht in Frage stellen, aber das ist auch etwas, was in dem Film mitschwingt, dass sie sich füllen möchte, ja, also wirklich im bildhaften Sinne, indem sie diese unterschiedlichen Liebhaber an ihr experimentieren lässt, um dadurch selbst vollständig zu werden. Und dadurch macht sie sich im Grunde selbst zu einer Repräsentantin dieser Leerstelle. Und deswegen kann man diesen Film tatsächlich sogar, das finde ich das eigentlich aus heutiger Sicht wirklich drastische, man könnte den sogar als antifeministischen Film sehen.
Leo, wie siehst du das? Ist das ein antifeministischer Film für dich?
Es ist für mich auf jeden Fall kein feministischer Film tatsächlich. Also ob ich so weit gehen würde, ihn antifeministisch zu nennen, weiß ich nicht. Müsste man diskutieren. Aber es ist definitiv kein feministischer Film. Ich glaube aber auch, dass es nie ein feministischer Film sein sollte, weil es darum überhaupt nicht geht. Also wenn da auch solche Sätze fallen am Ende wie, wie war das, eine Frau ist es dann, eine Frau, wenn sie ein Kind geboren hat oder sowas, das ist absolut antifeministisch, definitiv. Und dafür gab es ja, so wie ich gelesen habe, auch starke Kritik aus den Reihen von feministischen Filmemachern oder Filmemacherinnen in dem Fall. Und insofern, ja, ich glaube, in Teilen ist es ein antifeministischer Film. Ja, definitiv.
Das finde ich jetzt interessant, weil ich würde dagegen halten und würde sagen, für mich ist es ein feministischer Film. Nicht immer in dem, was er sagt. Also nicht immer in den Thesen und vor allem nicht in den Positionen, die Marie vertritt. Aber er problematisiert etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde für das, was ich unter Feminismus verstehe, so ähnlich wie ich auch Punk verstehe oder Linkssein verstehe, nämlich als eine Form der Selbstreflexion, der kritischen Reflexion, des immer auf der Hutseins und des ständigen Durchdenkens von Dingen. Es ist kein affirmativer Film, das macht ihn aber für mich erstmal nicht zu einem antifeministischen Film, sondern einer, der Fragen stellt und Dinge aufreißt, die wehtun. Und er regt mich an, darüber nachzudenken, etwas, was ich glaube, was in dem digitalen Feminismus, der heute herrscht und vor allem in Zeiten von Identitätspolitik ein bisschen verloren geht, nämlich das Nachdenken auch darüber, was ist eigentlich Begehren, was ist weibliches Begehren, das will ich nicht definieren und bestimmen, aber ich glaube, es ist wichtig, darüber zu reden und zu sprechen. Und darum geht es, glaube ich, in dem Film. Sie versucht herauszufinden, was ist, und das in dem Film, den wir jetzt nach dem Film, also in Anatomy of Hell besprechen, geht es noch viel, viel mehr darum, was ist die Frau, wenn man sie häutet, im Sinne von sozial häutet. Alles, was über sie geschrieben, alles, was die Frau über sich selbst denkt, wenn man das abzieht und nur das Begehren bespricht, was bleibt dann übrig? Und da gibt der Film keine klare Antwort, aber ist ein guter Spielplatz, um das durchzudeklinieren, weil werden sicherlich einige Szenen noch zu sprechen kommen, die ich total irritierend finde.
Also ich habe das jetzt natürlich auch ein bisschen überspitzt formuliert. Ich denke auch, dass dieser Film mehrere Ebenen hat. Und das habe ich jetzt bei Leo auch so verstanden, dass du auch diese Ambivalenz siehst, dass es nämlich eine Ebene gibt, die auf der Basis der Aussagen, die der Hauptdarstellerin in den Mund gelegt werden, dass das durchaus die antifeministische Ebene ist, dass die Art der Inszenierung eine hochgradig stilisierte, mit Farbsymboliken und so weiter überdeterminierte Form ist, ist also wieder von demselben Kameramann auch immer umgesetzt, wie eben der andere Film oder wie beide anderen übrigens. Und gleichzeitig aber, es gibt das, was Sebastian sagt, das sehe ich genauso, die Haltung der Filmemacherin drückt sich ja eher in der Art aus, wie wird das dargestellt, wie wird das inszeniert, wie hält sie die Kamera darauf, also und wie lässt sie die Darsteller das spielen, denn das ist offenbar sehr bewusst, also auch wieder, wie ich das vorhin sagte bei dem anderen Film, es ist nichts zufällig, also sie lässt ganz bestimmte Typen und auch etablierte Typen mit ihrer Rollengeschichte diese Figuren spielen, und ich nenne sie Figuren, weil sie wirklich wie in einer Versuchsanordnung in einem Terrarium aufgebaut werden, und ihre Schauplätze haben etwas, das ähnelt übrigens auf den ersten Blick einem Pornofilm, ihre Schauplätze haben etwas von Setpieces, also sie kommt zu diesem älterer Kollege natürlich, der sie dann mit diesem Fesselspielchen BDSM-Ritual dann beglücken will. Ja.
Ganz kurz, weil es nur passt, wisst ihr, wer den spielen sollte ursprünglich?
Nee.
Godard. Sie hat Godard gefragt.
Oh, das macht so viel Sinn.
Weil sie hat wirklich Godard gefragt und hat ihm das Drehbuch gegeben. Yeah. Und er hat gemeint, oh ja super, ich wollte auch immer einen Film machen, der rein körperlich ist und aus Blut und Fleisch besteht. Aber er glaubt nicht, dass der umsetzbar ist, deswegen macht er das nicht. Also er hat nicht abgesagt, weil er der Rolle misstrat. Aber sie wollte ihn, weil sie den Robert eben gar nicht so sehr als sexualisierten Mann, der jetzt eine Frau missbraucht, zeichnen wollte, sondern als Regisseur, als jemand, der anleitet.
Ja, der ist so väterlich. Ist auch interessant, weil als der Film damals rauskam, da haben viele gesagt, ach, der ist doch eigentlich gar nicht unsympathisch. Der behandelt sie ja auch total respektvoll, also so vorsichtig und zärtlich, ne? Also er arrangiert sie, er ist der Regisseur und das macht so viel Sinn. Also sie hätte Godard dafür nehmen müssen. Und dann besetzt sie, wie gesagt, Rocco Siffredi, den brachialen, brutalen Boxer, der Pornostar geworden ist, als einen relativ rücksichtsvollen und verständnisvollen Latin-Lover, ja. Und dann hat sie aber natürlich auch Szenen, die buchstäbliche Vergewaltigungsszenen sind, wie die Szene auf der Treppe, ja, die aber in einer bizarren Form von konsensueller Hingabe eigentlich dann inszeniert werden. Also es geht wirklich darum, diese Form der Auslieferung reflektiert zu inszenieren und damit zur Diskussion zu stellen. Also es ist ein Film, der wirklich diskutiert werden will, ein Conversation Piece sein möchte. Und der nicht wirklich, deswegen wehrt sie sich dagegen, psychologisch sein will. Ja? Und ich glaube, dass er da auch den meisten Widerstand bekommen hat von Leuten, die sagen, also habe ich damals auch gehört, ich verstehe die einfach nicht, ich kann das nicht nachvollziehen, Mann, ist die blöd, wieso lässt die das mit sich machen? Also das ist so ganz naive, direkte Wahrnehmung, so ganz spontane Reaktionen darauf, die auch also wirklich von Leuten, wo ich sehr erstaunt war, dass die so darauf reagierten, auch aus dem Kollegium, die den eigentlichen Skandal des Films in etwas sahen, wo ich dachte, naja, also das reflektiert er ja nun relativ offensichtlich. Ja, dass er das aber so macht, so exponiert, das ist vielleicht aus heutiger Sicht der eigentliche Skandal.
Leo, geht es für dich bei dem Film um Geschlechterverhältnisse oder geht es bei dem Film um eine Selbsterforschung einer Frau?
Ich würde sagen, es geht um beides, weil die Selbsterforschung der Frau, die impliziert ja auch das Betrachten der Geschlechterverhältnisse und das Feststellen der Machtstrukturen und das Reflektieren von dem und das sich selbst innerhalb dieses Systems verorten zu müssen, ob man nun will oder nicht. Und das sind ja alles Teile dieser Selbstfindung, die dort inszeniert werden. Deswegen würde ich nicht sagen, dass man das voneinander trennen kann oder dass es Sinn macht, das voneinander zu trennen. Das ist für mich tatsächlich was sehr Verflochtenes. Ich würde sagen, es geht definitiv um beides.
Aber wie laufen denn die Machtverhältnisse in diesem Film? Das ist das, was mich am meisten erstmal verwirrt. Ich glaube, dass man grundsätzlich sagen kann, dieser Film widerspricht sich teilweise, widersprechen die Monologe den Handlungen, dann die Handlungen den Monologen und umgekehrt und die Reaktion der Figuren oder eine Zeichnung der Figur und dann eine spätere Handlung, wie beispielsweise bei Robert, der einerseits super macho-mäßig redet, oh, ich kann alle haben und alle Frauen wollen mit mir vögeln, weil ich bin hässlich und Frauen wollen hässliche Männer und so. Ich habe übrigens es gibt ein YouTube-Video, wo Weisheit, also Weisheiten über Frauen, Hashtag 1, steht, Frauen stehen auf hässliche Männer, und dann wird genau dieser Ausschnitt gezeigt, diese so ein paar Sekunden. Das ist so absurd. Also so ein bisschen wie dass man die Vergewaltigungsszene von Irreversibel dann auf Pornoseiten gefunden hat. Also was noch schockierender ist, aber das andere ist irgendwie auf so einer symbolischen Ebene total irritierend. Aber was mich verwirrt ist, die Konfliktlinien laufen doch von Anfang an nicht so klar, oder, Leo? Wie hast du das gesehen? Sie fordert von ihm mehr Sex. Das ist ja erstmal nach dem Klischee des klassischen Films, wenn man jetzt nur mal beim Film ist, andersrum.
Ja, das stimmt. Also man könnte erwarten, dass es andersrum wäre. Ja, vielleicht. Diese Erwartungen wären, wenn man beim klassischen Film bleibt, dann auch begründet. Das stimmt. Und hier wird es halt umgedreht. Und also ich kann natürlich deine Frage nicht in Gänze beantworten, aber was mir dazu einfällt, ist einfach eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Und zwar wird sie... am Anfang ist sie so ein bisschen die fordert, aber die auch, sie bekommt ja nicht, was sie fordert. Sie kann ja fordern, wie sie möchte, und Paul geht nicht darauf ein und er wimmelt sie immer und immer wieder ab und immer wieder ab, und irgendwann, ja, hat sie dann quasi die Nase voll und geht dann nachts, wenn er schläft, was er auch ironischerweise nie mitbekommt oder vielleicht mitbekommt und es ignoriert. Aber wir sind in dem Glauben, er interveniert da nicht, also irgendwie kann sie das machen. Und dann geht sie da eben auf Tour und lernt andere Männer kennen, und da drehen sich die Machtverhältnisse ja so ein bisschen. Es gibt ja dann diesen Zwischenschritt nochmal, nachdem sie, glaube ich, das erste oder zweite Mal bei ihrem Vorgesetzten da war, dass er sie plötzlich, also dass Paul sie plötzlich wieder begehrt, weil sich bei ihr in ihrem Selbstverständnis was geändert hat. Und da dreht es sich dann zum ersten Mal ein bisschen um. Ich glaube, für sie ist dann der Ofen aber auch so ein bisschen schon aus. Also sie lässt ihn dann nicht. Und also es könnte dann ja auch alles gut sein und das Problem hätte sich gelöst. Das wäre natürlich viel zu einfach. Und ja, am Ende hat sie natürlich dann die ultimative Macht, als sie den Ofen aufdreht, während er schläft und ihn quasi damit umbringt. Und dann noch ihr Kind nach ihm benennt dann auch. Also was
und ihn ersetzt.
Kann man drüber streiten, genau. Kann man drüber streiten, was das bedeutet. Aber ich glaube so, also so habe ich das beobachtet beim Anschauen, dass die Machtverhältnisse da ja sich im Endeffekt ein bisschen umdreht. Was, also so einfach ist es natürlich nicht, aber im Groben war das ja, war das so meine Idee dazu.
Jetzt beginnt der Film schon mit so einem Bild, dass ich einmal, ich weiß, dass Markus über den Film sehr viel geschrieben hat, mich würde das interessieren, ob er das auch so sieht, aber es beginnt mit einem Stierkämpfer, mit einem Fotoshooting. Ich musste sofort an Almodóvar und Matador denken.
Ja.
Ob es da nicht, also weil der Film ja auch ähnliche Themen behandelt, ob es da auch, ob das ein bewusster Beweis oder ob es einfach nur eine Zufälligkeit der Symboliken ist, also diese männliche Darstellung des Matadors, der mit dem Schwert penetriert und das, den Stier als Opfer erlegt.
Das Stieropfer, das ist auch noch das Dionysos-Opfer dann. Also, nein, der Film ist überdeterminiert, was diese Symboliken betrifft. Das heißt, er ist sich dessen super bewusst und er benutzt auch Symbole, die sehr stark etabliert sind, also die in der Psychoanalyse bereits etabliert sind, die in der Mythologie wirklich bekannt sind. Und ich habe beide Filme ausführlich thematisiert im Kontext meiner Seduktionstheorie in dem Buch Ritual und Verführung.
Daher habe ich darum das ja geht gesagt.
Es. Ah ja, und Rituale und Verführung, das ist genau das, worum es hier geht. Ja, Rituale der Verführung, wenn man so will. Und der Matador ist quasi jemand, der lockt und angreift, ja, also der beides bietet und dessen Verhalten reflektiert wird im Idealfall, außer der Stier spießt ihn einfach auf, was ihm ja recht geschieht. Aber das ist etwas, was hier wirklich nur noch als Spiel, als Form bleibt. Es ist aber eine wichtige Sache. Der Matador, und das wird ja auch so gezeigt, hat ja diesen Spieß. Und dieser Spieß ist natürlich der penetrierende Phallus. Und Schlüsselmotiv in diesem Film ist, und das ist ja auch das verbotene Bild, ist der erigierte Penis. Und der wird ja auch thematisiert. Und wir hatten das vorhin schon angedeutet, die Idee des Blowjobs, also quasi die Kontrolle der Erektion durch die Frau, durch die Initiative der Frau, ist etwas, was versagt bei ihrem Verlobten, was aber nicht nötig ist bei den anderen eigentlich, die sie aus ihrer Logik heraus ja dann auch alle effektiv begehren. Denn es zeigt sich, das männliche Begehren des weiblichen Körpers, in dem der Mann erigiert, ja, also der Penis erigiert ist. Und deswegen nimmt sie auch Rocco Siffredi, das hat sie ja sogar in einem Interview gesagt, sie wollte ihn, weil sie wusste, er kriegt diese Erektion auch am Drehort. Also er kriegt das auch hin. Er kann das überhaupt so darstellen und man sieht das ja. Und dann thematisiert sie, ja, ihn würde ich keinen Blowjob geben, weil er muss mich so wollen und das zeigen damit. Und ich finde, diese Thematisierung der Erektion ist nicht nur mutig, sondern auch sehr einzigartig bis dahin. Und das, da muss man sagen, der Film ist 99 rausgekommen. Es gab Kritiken, die sagten, der Film behandelt Schlachten, die längst geschlagen sind.
Ja,
das würde ich so nicht sehen, sondern der Film sucht wirklich nach einer neuen Perspektive auf Schlachten, die scheinbar schon geschlagen sind, die aber eigentlich nur vergessen und ignoriert wurden. Und wir werden dann, wenn wir auf L'Anatomie d'Enfer kommen nochmal, dann werden wir wieder dieses Dilemma haben, der quasi nicht vorhandene Phallus, die Höhle, die Höhlung quasi, die penetriert werden möchte im Begehren und der erigierte Phallus, der quasi aber auch ausbleiben kann, weil, und da kommen wir ja dann an den Punkt der Diskrepanz zwischen Heterosexualität und Homosexualität, warum für Braillard oder zumindest in ihren Theorien dann die Homosexualität auch gleichzeitig wieder eine Provokation darstellt. Ja. ja, weil sie die weibliche Sexualität nicht anerkennen möchte und die weibliche Genitalität ablehnt. Ja. Und das ist etwas, was sich für mich in Romance ein bisschen angedeutet hat. Und es war so logisch, dass sie danach diesen anderen Film. Deswegen, der deutsche Titel ist blöd, Romance 2, aber natürlich passt er auch total gut. Und es passt auch so gut, dass sie Rocco Siffredi wieder benutzt dafür. Sagte ich gerade benutzt.
Ja, sie benutzt ihn wortwörtlich, weil sie ihn wirklich, sie benutzt das Image von ihm.
Ja.
Sie benutzt ihn als
sagt Phallus.
Von ihm, ist es der, ja, sie benutzt ihn als Phallus. Sie sagt wortwörtlich in einem Interview, dass dieser Mann ist ein Tier, das ist eine reine Maschine, der kann seine Erektion die ganze Nacht halten. Und das ist der potenteste Mann, den sie kennt. Also sie hat einen ganz komischen Bezug auf ihn, den ich irgendwie gerne auch nochmal thematisieren würde. Gleichzeitig hat sie aber gesagt, dass sie hat die Szene ja die ganze Nacht gedreht. Das Verhältnis zwischen der Hauptdarstellerin und Rocco Siffredi war nicht besonders gut, weil sich die Hauptdarstellerin Caroline Ducey hatte große Probleme mit Rocco Siffredi zu drehen und hat sich ihm immer entzogen. Und Siffredi hat gemeint, die hat immer versucht, mich abzuturnen. Und das, er war aber kurz davor, da irgendwie wegzugehen vom Set. Das hat ihn total genervt. Und Breillat thematisiert das insofern, als dass er sagt, die Schauspielerin war gewöhnt, ihre Emotionen zu zeigen, aber das Körperliche konnte sie überhaupt nicht spielen. Während Siffredi, für den ist überhaupt kein Problem, sich nackt zu zeigen, Sex zu haben, aber das Emotionale nicht. Und sie musste beide brechen, indem sie das immer und immer und immer wieder spielen ließ, bis Siffredi so erschöpft war, dass dieser Moment der Zerbrechlichkeit oder der Verletzlichkeit hervortrat. Das ist insofern interessant, dass sie von ihrer Art des Regieführens immer so spricht, dass sie an die Grenzen geht, Schauspieler gerne reinwirft in Rollen, also in Szenen, wo sie vorher keine Ahnung haben, was sie spielen sollen, was übrigens ja auch der Kritikpunkt an Letzte Tango in Paris ist.
Ja.
Da ging es ja nie darum, dass es wirklich eine Vergewaltigung ist. Das ist ja total verzerrt von der Presse dargestellt worden. Die Überschriften hießen dann immer, oh, Vergewaltigung, echte Vergewaltigung am Set. Das hat ja auch Schneider nie so gesagt, sondern sie hat gesagt, sie fühlte sich vergewaltigt, weil dieses Element der Butter nicht im Drehbuch stand. Dass es eine Vergewaltigung oder dass es eine Sexszene geben wird, wusste sie. Das ist der Punkt. Und Bertolucci und Brando haben ihr das vorenthalten. Und das macht Breillat auch. Das ist insofern interessant, warum Breillat natürlich das auch verteidigt, weil das ihre eigene Art der Regieführen ist. Und auch ein Regieführen, was heute massiv in der Kritik steht.
Total. Das muss man wirklich sagen. Wenn man noch Making-of sieht zum Beispiel, auch andere Regisseure, die in diese Kategorie vielleicht ein bisschen reinpassen, Andrzej Zulawski. Zulawski ist ja jemand, der wirklich Verzweiflung in den Darstellerinnen vor allem auch wecken wollte. Der sie deswegen an Grenzen führen konnte, weil er diese Verzweiflung, dieses Existenzielle am Set erzeugte, was man durchaus als einen psychologischen Missbrauch sehen könnte, weil da geht es nicht mehr ums Spielen, da geht es ja wirklich ums Sein. Und man kann das im Making-of zum Teil sehen, wie er das erzeugt. Bei Breillat ist es die Zermürbung durch viele Takes. Also zum Beispiel die Szene aus Meine Schwester, diese One-Take-Szene, die wurde so lange wiederholt, bis sie in einem Take passte. Und sie meinte, nach 20 Wiederholungen war es gut. Da waren sie so, wie sie es wollte. Und auch Stanley Kubrick hat das ja, weil Eyes Wide Shut schon erwähnt wurde, das ist ja berüchtigt dafür. Dafür, dass dieser Film auch letztendlich in einem positiv utopisch gewendeten Let's Fuck mündet. Ja, das ist ja der letzte Satz des Films, wenn ich mich richtig erinnere.
Mhm,
ja, genau, okay. Das ist ja was. Dazu würde sie sich ja nicht herablassen, muss man sagen. Da ist nämlich Eyes Wide Shut doch nochmal eine andere Programmatik und auch wesentlich in einer wesentlich älteren Tradition. Sie ist da viel ambivalenter. Ja. Und ich glaube auch, diese Idee von Selbstverachtung, Selbsthass und so weiter und sich quasi opfern, die Idee des Opfers, dieses mythisch-rituelle, das ist bei ihr komplett in den Denkprozessen drin. Und es ist deswegen auch nicht erstaunlich, dass sie dann wirklich auf Märchenstoffe später kommt. Ja, die schlafende, schöne, blaubartsjüngste Frau, das sind Opferfrauen. Ja?
Und es gibt in jedem Film Opfer, also bei den drei Filmen. Ja. Es gibt das Opfer der Familie bei Amasseur. Ja, es gibt absolut. Das Opfer von Paul, doch, Paul.
Ja, genau.
Und bei Anatomy of Hell gibt es die Frau selbst, die geopfert wird.
Absolut.
Werden. Also diese Rolle des Opfers und des Rituellen, also auch eine Form, so, also ich sehe da einen ganz massiven Bezug zu Bataille.
Ja, den hat sie auch.
Theoretisch jetzt. Dass es etwas geben muss, was geopfert werden muss oder was abgestoßen werden muss, damit es Freiheit geben kann oder einen wirklichen Durchbruch zur Freiheit. Wenn ich jetzt zwei Sachen würde ich gerne markieren, die mich interessieren, über die ich gerne reden würde, wo wir, glaube ich, weiterkommen, weil einerseits die Fredi natürlich eine Rolle spielen wird, aber auch, weil wir ein paar Mal schon über das weibliche Geschlecht, also die Vagina gesprochen haben, und das wird wird zunehmend Thema werden müssen. Erstmal zu Sifredi, wie ist das, Leo, für einerseits ist Sifredi ja jemand, der für diese frauenverachtenden oder problematischen Pornos steht.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ja, ich habe es ein bisschen vorsichtiger gesagt, weil er als Privatperson ja, also das ist ja auch interessant, als Privatperson durchaus anders agiert, sich sehr für, also selber als bisexuell geoutet hat, sich für Transsexuelle eingesetzt hat. Also das ist interessante Person. Ist es nicht trotzdem problematisch, in der Art, wie Breyer ihn verherrlicht und nach oben pusht und diese Viralität, dieses Männliche, ist das nicht etwas auch, wo man sagen kann, okay, hier kommen antifeministische Züge bei ihr durch?
Ja, kann man in der Lesart bestimmt. Ich finde es aber, glaube ich, interessanter, wenn wir zurückgehen zu dem Punkt, dass es ja keine psychologischen Figuren, sondern Konzepte sind. Und demnach ist er eben das Konzept von dieser puren, reinen Männlichkeit und von, wie eben thematisiert, der Erektion, die ganze Nacht dauern kann. Und die Person dahinter ist völlig egal, weil es geht nur um dieses Konzept des rein absolut Männlichen. Also zumindest jetzt in Romans. In Romans 2 ist es ein bisschen noch mal was anderes, weil da dieser Aspekt der Homosexualität noch mit reinspielt. Aber jetzt in Romans definitiv ist es das absolut rein männliche Konzept. Und,
aber ist er da nicht gegen den Strich besetzt? Also ist er da nicht der Latin-Lover, der eigentlich verletzlich ist und der sagt, oh, ich habe so lange keinen Sex gehabt und dann ja doch relativ... Also es ist ja kein... Er nimmt sie ja nicht, sondern er redet lange mit ihr und dann...
Das stimmt, ja. Er ist definitiv, also ja, so gesehen ist er definitiv gegen den Strich besetzt, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das war ja auch ihr Punkt, warum sie ihn unbedingt in dieser Rolle haben wollte.
Das macht aber deine These interessant. Weil wenn man das jetzt eins zu eins mal nimmt, dann benutzt sie auch Rocco Siffredi als Konzept. Also den echten Rocco Siffredi.
Ja, natürlich. Absolut, natürlich. Deswegen wollte sie ihn ja. Das ist ja genau der Punkt. Ja, also würde ich sagen. Vielleicht liege ich auch völlig falsch, aber würde ich sagen, ja, definitiv.
Ich sehe das auch so.
Also ich stimme da auch total zu. Mir ist das, es ist aber so ein Aha-Moment, weil da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Dass, ich habe wirklich immer nur auf der Figurenebene gedacht, aber dass sie natürlich dann auch, also später dann eine Asia Argento besetzt in einem Film, wo sie auch, also so das die L'Enfant Terrible des italienischen Films oder dann... immer wieder auf Pornodarsteller oder Erotikdarsteller zurückgreift, dann benutzt sie auch, und auch die Frauen, die sie besetzt, diese androgyneren, sehr dünnen, schönen, klassischen, also gerade jetzt finde ich Marie in Romans hat ja schon was sehr Androgynes an manchen Stellen. Oder würdest du dem widersprechen? Leo.
Das käme, glaube ich, auf die Definition von androgyn an. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dass ich weiß, was du meinst. Ich würde das nicht als androgyn bezeichnen, ehrlich gesagt, aber das liegt jetzt an meiner Definition des Wortes. Ich weiß aber, was du meinst. Sie hat Züge, die nicht primär weiblich, also normativ nicht primär weiblich zu deuten sind, und das kann man mit androgyn bezeichnen. Ja.
Also ich will vielleicht darauf hinweisen, damals 99 herum wurde das ja auch tatsächlich zum Teil negativ diskutiert. Es gab ja eine ganze Reihe von Filmen wie Nine Songs von Michael Winterbottom auch und so weiter, die einen ähnlichen Frauentypus in expliziten Szenen verwendeten. Und es wurde tatsächlich in einem gewissen Konsens so gesehen, ja, das ist so der Kunstfilmtypus, der ist nicht zu pornografisch, weil die haben keine großen Brüste, die wirken sehr natürlich und eben nicht zu sexualisiert per se. Und dadurch geht das durch und das wäre eigentlich eine Taktik, die so zu besetzen. Ich glaube das überhaupt nicht. Ich denke, bei Breyer spielt das eine andere Rolle. Sie ist aus den 70er Jahren herausgeprägt. Das ist ein ganz typisch 70er Jahre Frauentypus, der in vielen Filmen in dieser Zeit durchaus vorkommt und auch eben in den erwähnten Filmen von Leuten wie zum Beispiel auch Zulawski hat ja Ajani, die ist ja auch, wenn man es so will, in Possession oder so besetzt. Ja. Also es ist tatsächlich diese Idee der femme fragile, die aber in sexueller Aktivität gezeigt wird, hat natürlich eine andere Ausstrahlung als jetzt zum Beispiel, wenn wir Beatrice Dahl oder sowas in solchen Szenen hätten, weil die so als Sexsymbol da schon etabliert war zu diesem Zeitpunkt und physisch ganz anders präsent ist. Aber das macht schon Sinn. Ich glaube, die Idee der Leerstelle, des X, des Romans X, muss man nochmal sagen, ist hier schon sehr deutlich und Caroline Dossier ist wirklich eine perfekte Besetzung dafür. Sie ist, glaube ich, auch eine sehr unerfahrene Schauspielerin gewesen. Also sie war nicht komplett Amateur, aber sie war
Es war ein Durchbruch.
Genau, ja, sie hat keinen Film vorher groß gemacht und sie taucht später in die alte Maitresse wieder auf, ja, also mit Asia Argento dann. Und aber sie ist tatsächlich sehr stark mit Breyer verknüpft als alter Ego, ne? Gewissermaßen. Und in dem nächsten Film ist ja Letizia Casta, nee, Amira Kazar. Oh Gott, jetzt habe ich
Amira Kazar.
Amira Kazar, genau. Da ist es interessant, dass die durchaus physisch doch wieder eher ausgeprägtere weibliche Züge trägt. Ne? Aber sie ist trotzdem blass und trotzdem schwarzhaarig.
Was aber, glaube ich, einen Grund hat, das ist dieser starke Bezug auf die Malerei. Mhm. Sie wirkt ja eher wie als klassische Schönheit, wie sie bei Caravaggio oder so, wie dort gemalt worden ist.
Ja.
Bevor wir aber da jetzt reinspringen, würde ich gerne zwei Felder noch beackern bei Romans. Das eine führt uns ein bisschen tief hinein noch in Romans, das andere ist dann die Überleitung. Du hast die eine Szene angesprochen, und wo sie vergewaltigt wird wahrscheinlich, also oder wo es
auf der Treppe ist.
Auf der Treppe. Das ist für mich eine der schockierendsten Szenen im Film, weil sie dabei einerseits im Monolog, in dem, was sie über die Szene spricht, davon spricht, dass das ihr Ideal ist. Einfach von einem fremden Mann gefickt zu werden, reines Fleisch zu sein, einfach nur eine Möse zu sein, die gestopft wird. Dann bietet ihr der ja an, sie, also er fragt sie, darf ich dich lecken? Ich bezahle dich auch dafür, glaube ich, sagt er sogar. Dann geht sie mit ihm ja in ihr Treppenhaus. Und dann dreht er sie um und sagt, ich fick dich jetzt, du Schlampe. Auf der Monologebene spricht sie dauernd so, als wäre das jetzt total super und als würde sie das eigentlich jetzt wollen. Und sie spricht davon, dass sie die Leere soll aufgerissen werden, sodass sie will quasi noch leerer sein als eh schon. Also das, was du angesprochen hast, das weibliche Geschlecht, das Leerstelle taucht da auf. Trotzdem, wie die Schauspielerin, also wie in der Rolle reagiert darauf, da reagiert sie doch traumatisiert oder ablehnend. Also sie stößt ihn dann weg. Sie reagiert so, als sei sie vergewaltigt worden. Was ist das für eine Strategie von Breyer? Das ist die eine Frage, die ich mich stelle. Mich hat es ein bisschen an die Spannung erinnert, die von Trier dann in Nymphomaniac durchdekliniert. Also eine Frau, die versucht, ihre Nymphomanie oder ihre Lust auf Sex, die mit Tabu belastet ist, fast schon austreiben zu lassen im buchstäblichen Sinne. Wäre das eine Möglichkeit oder wie geht ihr mit dieser, weil das ist so ambivalent, diese Szene, die hat mich neben der Gynäkologen-Szene am meisten schockiert.
Ja, also dieses Austreiben lassen, ich hatte den Vergleich tatsächlich nicht, also mit Nymphomaniac jetzt, aber jetzt, wo du das sagst, ist das durchaus nachvollziehbar, wie du darauf kommst. Also natürlich ist da, glaube ich, das ist so ein Moment, wo eben diese Leerstelle oder dieses Fehlen von etwas oder dieses Defizitärsein oder wie immer man es bezeichnet, als Frau so stark wird, dass sie das als einzigen Ausweg wahrscheinlich sieht, so habe ich das gelesen, sich eben dort auf der Stelle, weil du hast recht, sie geht ja auch in ihr Treppenhaus, es ist ja ihr eigenes Haus oder ihr eigener Hauseingang, es ist ja nicht ein fremder Ort in Anführungsstrichen, es ist ja ein Stück weit ihr, ja, der Vorraum zu ihrem persönlichen Safe Space oder wie man das nennen möchte. Und sich da dieser Situation auszusetzen, willentlich erstmal auszusetzen, war für mich schon so ein Hinweis darauf, dass eben dieser Drang danach, diese Leerstelle zu füllen oder dieses Defizitärsein auszugleichen, dass der so groß ist, dass sie quasi auch wirklich ein bisschen überwältigt wird davon und natürlich am Ende merkt, naja, zum einen ist der Moment sehr schnell vorbei und dann ist die Leerstelle wahrscheinlich wieder da und zum anderen hat es auch das Problem nicht gelöst, weil man diskutieren müsste, ob dieses Konzept des Defizitärseins überhaupt in dem Sinne Sinn ergibt oder ob das Problem nicht an dem Konzept selber liegt. Also sie konnte ihr Problem nicht lösen und das hat dann für mich ihre Reaktion erklärt, weil ihr klar wurde, als es vorbei war, dass es eigentlich ja wahrscheinlich noch schlimmer war jetzt als vorher. So habe ich das gelesen.
Also ich finde auch, dass der Film eigentlich relativ klar macht, dass es keinen Moment gibt, in dem sie Erfüllung in Sexualität findet, in dem sie quasi, man könnte das auch ein bisschen als im genitalen Sinne eine Diskrepanz zwischen der Vagina und der Vulva als Phänomene, ja, sehen, dass in gewisser Weise nämlich diese Idee der Leere, der Öffnung, ja, von ihr zwar besetzt wird in dem Film, aber dass sie quasi das Lustvolle, was damit noch zusammenhängt, also quasi ihren Körper als eine erogene Zone zu sehen, dass das eigentlich nie verhandelt und bedient wird. Ja? Und das finde ich in dem Film ziemlich auffällig. Deswegen wurde er auch dafür kritisiert, dass er ein so negatives Bild, also da will ich eine kleine Anekdote erzählen. Ich war Gastprofessor in den USA und ich habe dort mit vielen Kolleginnen und Kollegen immer mal wieder auch über europäische Filme gesprochen, weil für die war das ja so, deutsche, französische Filme, die sind alle so ein bisschen weird und so. Und ich wurde dann gefragt, warum sind europäische Filme eigentlich immer so negativ, was Sexualität betrifft, ja? Und dann meinte ich so, naja, es ist halt interessanter, eine Dramatik zu sehen, die eben sich mit Dingen beschäftigt, die nicht glatt laufen. Und es ist relativ langweilig, sich anzugucken, wenn Leute eine befriedigende Form der Sexualität finden und praktizieren und man ihnen dabei zugucken muss. Zum Beispiel in Short Bus. Das ist ein Film, der zur selben Zeit rauskam und dann so queere Lebens- und Sexualitätsentwürfe vorführt. Und ich mir dauernd dachte, ja, den fanden die voll gut, ja, also den haben sie dauernd als Beispiel und ich habe dann gesagt, naja, also der hat mich jetzt eher gelangweilt und klar, Romance ist kein anregender Film, aber der ist interessanter, was das betrifft, weil er eben diese Dramatik hat.
Du hast völlig recht, also Shortbus ist wirklich extrem langweilig, den kann man einmal gucken und dann hat man ihn gesehen und dann ist man irgendwie fertig damit und das funktioniert bei den Filmen natürlich nicht. Ja, das stimmt.
Ich fand Shortbus unterhaltsam, aber so unfassbar unterkomplex, weil er so ein Bild von Befreiung und von einer befreienden Orgie und alles durcheinander, ja. Also so ein total naives Bild von Queerness zeichnet.
Ja, das ist aber, glaube ich, das ist eine queere Utopie, die dazu führte, was wirklich ein unheimliches Problem für mich in Diskussionen auch immer ist, die quasi als queere Idee des transgressiven also im positiven Sinne überschreitenden Verhaltens, das dann zu einer Erfüllung und zu einer Erweiterung der Konzepte führt. Und das ist das komplette Gegenteil eines bataillischen Begriffs der Transgression, der für Braillard mit Sicherheit auch noch interessanter zu sein scheint. Denn diese Todesnähe der Sexualität, die Nähe zu Schmerz, das Bluten, all diese Dinge haben bei ihr ja eine hochgradige Ambivalenz. Die werden ja versucht, in dieser utopischen Sicht von Transgression durchweg positiv zu sehen. Also ja, wir menstruieren jetzt mit Genuss und Menstrual Sex ist halt total positiv und so. Ja, es ist super schön. Also wenn das Leute in der Realität für sich so machen. Schön, ja. Ich finde das toll, wenn Leute das machen. Aber es ist nicht total interessant für einen Film. Das ist nämlich genau ein großes Missverständnis, dass Filme, die sich mit Sexualität beschäftigen, haben nicht die Pflicht, eine positive Botschaft über Sexualität zu vermitteln. Und ich war mal bei einer Tagung, die über Transgression und Sexualität in Medien und in Filmen. Und da gab es totale Diskrepanz in den, also das war unvereinbar. Also der Transgressionsbegriff war nicht vereinbar. Genauso eine Parteitagung in Berlin, die ich erlebt habe, wo da war auch eine Diskussion über Der letzte Tango übrigens. Und vielleicht am ehesten war es noch in Paris bezeichnenderweise in der Cultures of Transgression Tagung, die unter anderem Jack Sargent dort ausgerichtet hat, weil da halt die Idee von Bataille noch wirklich etabliert ist. Ja? Aber im deutschen Raum ist, glaube ich, diese ambivalente, opferbezogene, drastische Perspektive auf Transgression, die mit einer Transzendenz auch arbeitet, die ist überhaupt nicht mehr präsent. Also das befremdet die Leute. Und deswegen ist diese Opferszene am Schluss oder die Matadoren-Metapher und sowas, das ist ja alles Bataille eigentlich. Ja? Das ist, glaube ich, für viele nicht mehr verständlich. Deswegen ist der Film heute provokanter als vielleicht vor 20 Jahren.
Ich finde ja, dass in amerikanischen Filmen, ich weiß nicht, ob es euch da auch so geht, der Unterschied zwischen europäischen Filmen und dem amerikanischen Kino, wenn es um Sex geht. In Amerika ist Sex immer als ein Mittel, um Lust zu befriedigen oder um sich auszuleben oder als so ein relativ oberflächlicher Exzess, während im europäischen Arthouse-Kino es eigentlich immer ums Fleisch geht und um die existenzialistischen Momente, also schon auch das Verwirrende. Ich habe nämlich immer das Gefühl, so amerikanische Filme, die jetzt super edgy mit Sex umgehen wollen, dass das fast so naiv affirmativ abläuft, dass all diese politisch problematischen Dinge, die in der Sexualität zusammenlaufen, überhaupt nicht thematisiert werden und dass es fast ideologisch wird, wie da über Sex geredet wird. Also auch wenn dann zum Beispiel affirmativ über Menstruation gesprochen wird, habe ich immer das Gefühl, das ist eine Ideologie, die hier irgendwie aufgezwängt wird. Das ist ja alles super und alles gut, aber es ist es halt überhaupt nicht. Genauso wie du zitiert hast, diese Kritik, die 1999 bei Romans schon im Feuilleton stand, sei ja alles ein alter Hut und hier wird eine Diskussion aufgewärmt, die Kriege oder die Schlachten sind schon gekämpft. Nein, sehe ich überhaupt nicht. Ich sehe viele dieser Fragen, die sie aufwirft, sind heute aktueller denn je. Das ist so immer meine Erklärung, warum, weil ich das auch oft höre, warum ist das eigentlich immer so negativ dargestellt in den europäischen und vor allem den französischen Filmen. Ich habe damit nicht so ein Problem. Mhm. Ich glaube ja, dass wir so langsam den Übergang zu Anatomy of Hell wagen können, weil ja ganz viele der Themen, die in Romans eine große Rolle spielen, nämlich auch das weibliche Geschlecht und die Scham vor der eigenen Sexualität, eine ganz große Rolle spielen wird bei diesem Film. Und um die Tradition beizubehalten, auch hier werde ich jetzt den Plot zusammenfassen, nur bei diesem Film gibt es gar keinen Plot mehr. Also eigentlich nur noch ganz minimal, nämlich dass eine Frau, die hat auch gar keinen Namen, in einem Club für Männer, einem schwulen Club, Braillard, ich sage das nur so, weil Braillard immer wieder sagt, sie sieht das gar nicht als Gay Club, sondern als Ort, wo Frauen ausgeschlossen sind. Aber in einem schwulen Club will eine Frau Selbstmord begehen, ihre Pulsadern aufschneiden und wird von einem Mann gerettet, von einem Homosexuellen gerettet und sie bittet ihn, in einen Pakt einzuwilligen, dass er sie vier Nächte lang dort beobachtet, wo sie unansehlich ist oder eben nicht anzuschauen ist, sie einfach nur betrachtet. Dafür bekommt er viel Geld und er willigt ein und das ist dann der Film, der sehr, sehr theoretisch ist, sehr thesenhaft ist und es eben zu mehr kommen wird als bloßen Anschauen. Ein hochgradig komplexer, hochkodierter Film, wo ich glaube, dass wir ganz viel expliziter werden müssen noch, wie wir über die Sachen reden. Es hat ja auch einen Roman gegeben, Pornocracy von Catherine Breillat, den sie 2 Jahre, glaube ich, zuvor geschrieben hat. Auf dem basiert der Film. Markus hat den gelesen. Ich habe ihn nur in Auszügen gelesen und Leo, glaube ich, auch. Wie sehr weicht das denn ab, das Ganze? Das würde mich jetzt mal interessieren. Oder ist es 1:1?
Also, nee, es ist nicht 1:1, aber es ist so, dass der Roman ist wie ein Entwurf, der entwickelt in gewisser Weise in einem Stream of Consciousness die innere Stimme der Frau, wie wir sie dann auch im Film sehen. Der Film hat eine wesentlich rituellere und fast schon mathematische Struktur von mehreren Nächten. Die ist im Roman angedeutet, aber im Film wird das Ganze wesentlich ritualisierter noch. Auch gibt es einige Ereignisse, die differieren, aber die Formulierung, die Art und Weise, wie sie über ihre Sicht auf Sexualität, auf ihr eigenes Begehren und auf Homosexualität spricht, das ist durchaus im Roman angelegt. Der ist auf Deutsch ja auch erschienen unter dem Titel Pornokratie und ja, war zu der Zeit auch präsent, als der Film eigentlich im Kino hätte sein sollen. Und nur, dass er halt wesentlich später erst dann ja auch wieder gekommen ist in Deutschland. Und insofern kann man den Roman, der ja in der Tradition ihrer frühen Romane auch dann nochmal steht, es gibt ja auch eine deutsche Version von Ein Mädchen, Vraie Jeune Fille, das ihr erster Roman, ihr zweiter Roman, glaube ich, in ihr erster Film war. Und das sind schon Romane, die etwas Thesenhaftes haben. Das ist eigentlich der Punkt. Also dass die Thesen- und Essayhaftigkeit der Filme ist in den Romanen schon angelegt.
Jetzt ist es bei dem Film wirklich die Frage, was ist das Thema dieses Films? Weil geht das überhaupt noch bei dem Film zu sagen, es gibt ein Thema oder bindet sie da nicht ganz viele Sachen zusammen? Wie seht ihr das? Wie würde man jemanden, dem man diesen Film empfehlen würde oder so, was ist das Thema, wenn jemand fragt?
Also ich hatte immer das Gefühl, und das deutet, glaube ich, der Titel Pornokratie viel besser noch an, oder erstmal ziemlich deutlich an, es geht um eine Form des kalten und fleischlichen Begehrens, ja, also das Pornografischen, und gleichzeitig die Kratie, also die Herrschaftsform, also das, was an Herrschaftsmechanismen damit verbunden ist, mit dieser Form des kalten Begehrens. Und dieser, während der erste Film, also der Film davor ja Romance heißt, ist das jetzt wirklich die totale Abkehr von jeder Form der Romanze, jeder Form der verklärten Form von Liebesempfinden, sondern es geht wirklich um den Versuch einer Neuerkundung von männlicher und weiblicher Geschlechtlichkeit. Und insofern ist es, glaube ich, das Thema, also männliche und weibliche Geschlechtlichkeit als eine Form von Kriegsschauplatz fast
ja,
schon.
Ja, ich würde auch sagen, also es geht um, ja wie immer eigentlich bei ihr, um Machtstrukturen und um das Verhältnis zwischen zwei Menschen, zwei Geschlechtern auch in dem Fall wieder und eben ja darum, wie die Machtstrukturen sich verändern, wie die Zusammenhänge sind, wenn sich einzelne Personen auch vielleicht innerlich verändern, wenn sich das Verhältnis einzelner Personen, in dem Falle der Frau und am Ende auch des Mannes zu sich selbst verändern und wie das ja in dem großen Ganzen, in dem Komplex, auch im Patriarchalen wieder die Mächte, die dort vorangelegt sind, beeinflusst. So würde ich das.
Würdet ihr zustimmen, wenn man es vielleicht so zusammenfasst, dass es darum geht, dass eine Frau darum ringt, als bloßer, nackter Körper gesehen zu werden, als das, was sie glaubt zu sein, also was sie ist. Ohne dass es überzogen ist von romantischer Liebe, ohne dass es verschwindet hinter der Erregung und dem sexuellen Akt, sondern dass sie wirklich als das, was nicht ansehbar ist oder nicht gesehen wird. Also man kann das ja so vielfältig übersetzen und verschieben. Was heißt dieser Satz? Was will sie von ihm? Sie sagt, ich will, dass mich jemand betrachtet, wo ich unansehlich bin. Und das ist ja schon wieder doppeldeutig kodiert, wo ich hässlich bin, wo ich scheinbar nicht schön bin. Also das weibliche Geschlecht, die Vagina. Und gleichzeitig aber, wo ich bisher noch nie gesehen wurde. Was bedeutet diese Doppeldeutigkeit?
Also du hast jetzt zwei Sachen gesagt. Zum einen gesehen werden als das, was ich bin, und dann aber gesehen werden als nackter Körper. Also für mich sind das nicht zwei Gegensätze. Vielleicht hast du es nicht so gemeint, aber für mich sind das nicht unbedingt zwei Gegensätze, weil wir haben ja auch in diesem Film ein permanentes Voice-Over eigentlich fast und so einen permanenten Stream of Consciousness und hören die ganze Zeit ihre Gedanken, und das teilt sie ja auch mit, also mit uns, als auch mit dem männlichen Gegenpart. Und das ist ja, bezieht sich auch irgendwie auf ihren Körper, aber nicht primär. Also sie teilt ja auch das Unansehnliche ihres Inneren oder ihrer Gedanken oder ihres ganzen Selbsthasses zum Teil auch. Also das geht über das rein Fleischliche hinaus, auch wenn es im Endeffekt darauf zurückzuführen ist. So.
Also es ist vielleicht eine Versöhnung dessen, dieses Bildes, was sie ja immer wieder auch zitiert und was in Romans ja auch vorkommt, dieser geteilten Frau zwischen oben und unten, also das rein Körperliche, der Fleisch, was ja in so einer Glory Hole oder sie nennt es ja Guillotinen-Fantasie in Romans auftaucht. Also sie liegt mit ihrem Unterkörper in einen Raum hinein, wo sie von unansehnlichen, teilweise ungewaschenen Männern gevögelt wird, und oben wird sie von Paul geliebkost, also in Romance, Romans. Und diese Teilung ist nicht nur explizit, sondern auch implizit die ganze Zeit angelegt in Anatomy of Hell, weil es die ganze Zeit darum geht, den Verstand, den Geist mit diesem nackten Fleisch, dem, was dauernd überkodiert wird von männlichen Blicken oder von Erregtheit. Und damit meine ich, dass im Moment des Geschlechtsaktes, des Sexes mit einem Mann, der Mann ja nicht die Frau sieht, nicht anguckt. Das ist ja eine Tätigkeit. Sie will ja gar nicht Sex, sie will ja betrachtet werden. Also da verschwindet im Akt, also das ist ja irgendwie eine komische Dialektik, die da am Werke ist beim Sex. Also auch, die mir immer auch wieder auffällt, wenn es um Körperschönheit, also um Schönheit geht oder Körperideale, dass ja beim Sex selber der Körper überhaupt keine Rolle spielt im Sinne von, wie sieht der aus, sondern das ist ja ein reiner Akt des Verschmelzens, wo der Körper eigentlich verschwindet, und darum scheint es ja doch irgendwie zu gehen. Und dass sie gleichzeitig aber Geist und diesen nackten Körper, das Ungesehene, das, was bisher niemand gesehen hat, zusammenzubringen. So meinte ich das auch.
Also ich finde ja, man muss ein paar Dinge noch mal in Erinnerung rufen. Also worauf basiert dieses Modell? Also zunächst mal ist ja eine deutliche Inspiration, die auch in den Bildern immer wieder kommt, das Gemälde von Courbet, der Ursprung der Welt, wo man quasi zwischen die Beine einer blassen Frau, von der man aber nur quasi den Unterleib bis zu den Brüsten sieht und der Rest ist bedeckt. Also das ist dort abgebildet, und darauf bezieht sich der Film und kehrt immer wieder zu diesem Moment zurück. Das, was Breyer wichtig war, ist, dass sie sehr stark behaart ist, also im intimen Bereich, dass sie eben über Schamhaar, dunkles Schamhaar verfügt, das eigentlich den Blick verstellt, das es eigentlich unmöglich macht, das zu sehen erstmal, ja. Und das ist auch, glaube ich, ein bisschen etwas, was auch einige Leute im Publikum provoziert hat, dass der Film damit so deutlich spielt. Und dann gibt es den zweiten Aspekt, nämlich, dass sie ja einen homosexuellen Mann anspricht, weil sie ja gerade nicht will, dass er sie sexuell erregt oder begehrend genau, betrachtet, ja, sondern dass er in einer Form der Neutralität sie betrachtet und so wie sie wirklich ist, ja, möglicherweise erkennen kann, weil er sie gerade nicht begehrt. Also das ist ja so ein bisschen diese Ausgangsposition. Was aber geschieht im Film, ist ja, dass sie ihn konfrontiert mit ihrer menstruierenden Vagina. Und dass das Blut, das Vaginalblut für sie ein wichtiger Aspekt dieses Prozesses wird. Und das löst in ihm gleichzeitig etwas aus, weil er in seiner Kindheit offenbar da ein Erlebnis mit verbindet, auf das er dann merkwürdig reagiert. Also er färbt danach ihren Intimbereich rot mit einem Lippenstift. Ja. Er penetriert sie dann ja tatsächlich. Und nicht nur mit seinem Penis, sondern auch mit einer so einer Spitzhacke oder sowas, ja, die er aus
so der... So ein Dreizack sieht das aus, so ein heißt denn das? Ja.
Nee, eigentlich ist es eine Gartenhacke.
Er penetriert sie aber nur, um das nochmal klar zu machen, weil das gerade falsch verstanden werden kann mit dem Stab, also mit dem...
Mit dem Stab. Also das, aber es ist ja trotzdem ziemlich brachial, wie das dargestellt wird. Und es ist sehr symbolisch. Also,
und sie ist sehr passiv, das muss man auch sagen. Sie schläft teilweise.
Ja.
Das auch sehr provozierend, also gerade auch in den derzeitigen Debatten, ist das ein Bild, das natürlich einschlägt wie eine Bombe. Also eine Frau, die schläft und gleichzeitig penetriert wird, da sind wir mittendrin in Hashtag MeToo und. Mhm. Was bei ihr natürlich symbolisch gemeint ist. Es geht da nicht um Vergewaltigung, sondern es geht ja um eine intellektuelle Auseinandersetzung mit ich willige in dem Akt nicht ein, weil ich gesehen werden will. Also so habe ich zumindest gelesen. Oder wie geht ihr mit ihrer Passivität um? Mhm. Also sie verführt ja nicht mal, außer in ein, zwei lasziven Posen, aber selbst die, über die macht er sich ja lustig. Es gibt ja keinen Akt der Verführung. Sie ist passiv.
Ja, das stimmt. Das ist auch, also ich hatte beim ersten Sehen, habe ich mich gefragt, ob sie wirklich schläft oder ob sie einfach nur, ich finde, das wird nicht unbedingt deutlich. Man würde das irgendwann so interpretieren, dass sie schläft. Aber es kann, also irgendwann ist sie auch wach und bewegt sich ja auch, aber sie interveniert ja nicht. Sie lässt ihn ja trotzdem. Und das ist dann wiederum die Einwilligung, die aber nicht in Form von einer Absprache passiert, sondern in Form dessen, dass sie einfach nur nicht widerspricht.
Also ich denke, da spielt nochmal diese Idee der Leere, also dieser der Leerstelle auch nochmal eine Rolle. Weil in dem Moment, wo sie weder konsensuell agiert, noch dem widerspricht, ist sie nichts. Ja? Also reagiert sie eben nicht darauf, sie entzieht sich dem. Und wird dadurch wiederum zu einer schwer definierbaren Leerstelle. Und das ist ja auch etwas, was es für ihn unmöglich macht, sich wirklich dazu zu verhalten. Also sie spielt mit ihm auf eine Weise, die ja nicht verführerisch ist, sondern sie instrumentalisiert ihn und distanziert sich zugleich von ihm, dass daraus an sich so eine Art Gewaltfantasie ja auch provoziert wird gegen Ende. Ne? Das ist auch da nicht ganz klar, welche Bedeutung dieser... Also er tötet sie am Ende, indem er sie von einer Klippe ins Meer stößt. Aber ob das real ist, spielt auch keine Rolle, weil der ganze Film ja so modellhaft ist. Ne? Und das ist etwas, was so eine innere Logik bekommt durch dieses Leerstellenverhalten von ihr.
Ja, sie reagiert nicht und zwingt ihn ja auch in ein Erleben, das ihn danach sehr schwer mitnimmt. Es gibt ja so eine Art Epilog nach den vier Nächten, wo er in der Bar ist mit einem sehr misogynen Mann, der irgendwie sagt, ja, die Schlampen und ja, wenn du so eine Frau hast, den musst du einfach noch mehr bumsen und so. Und er kommt aber nicht drauf los und danach gibt es ja erst, also der Mord, der scheinbare Mord oder das von der Klippe stoßen, passiert hier nicht unmittelbar danach, sondern erst mit so einem Zwischenstück, wo er mit diesem Trinker spricht. Insofern glaube ich, trifft das total gut zu, dass man sagt, dieser Film ist auch inszeniert wie eine Art intellektueller Krieg und gleichzeitig körperlicher Krieg. Beide tun sich in einer gewissen Art und Weise Gewalt an oder dekonstruieren sich, schälen sich aus den Rollen heraus. Sie ihn, indem sie nicht reagiert, das ist ja fast ein provozierender Akt, und ihn auch damit und ihn dann noch näher heranzieht, indem sie ihn nicht verführt. Welche Rolle die Homosexualität spielt, das will ich gar nicht, also da will ich gar nicht anfangen jetzt erstmal, weil das wird dann so kompliziert. Aber gleichzeitig er sie natürlich auch, indem er sie penetriert, indem er sie anzeichnet, indem er sie markiert. Also dieser Moment des Abstreifens, dass es auch weh tut, dass das auch nicht easy zu machen ist, das, glaube ich, kehrt er in allen drei Filmen wieder und ist auch dort ganz massiv. Es ist eine Auseinandersetzung, es ist ein Kampf und es tut weh, diese Rollen abzustreifen in beide Richtungen. So könnte man das irgendwie versuchen zu fassen. Das ist jetzt ein bisschen tapsig. In der Form der wenn man jetzt mal konsequent versucht, die Bilder durchzudeklinieren, die sie aufruft. Du hast es ja schon angerissen, Markus, die Corbet, der Ursprung der Welt. Überhaupt die Inszenierung ist sehr an religiöser Ikonografie orientiert, dann hat es diesen klinischen, diesen medizinischen Charakter in Art, wie der Raum inszeniert ist, aber auch natürlich über den Titel Anatomie. Aber es hat auch etwas von der Malerei. Mhm. Beides drei Felder, die sehr männlich konnotiert sind, oder? Also die Medizin, die Anatomie, das, also auch die Anatomie der Frau. Mhm. Es gibt ja dieses Zitat. Mhm.
Also die Reduktion der Frau auf eine Anatomie, okay. Aber der Film heißt ja L'Anatomie d'Enfer, das heißt ja die Anatomie der Hölle. Und tatsächlich ist es so, dass in dem, ich glaube im Roman ist es wörtlich, dass der weibliche Körper als Anatomie der Hölle bezeichnet wird. Ne? Also das ist auch die Idee, die Braillard verfolgt. Und das ist auch ihre Begründung, warum sie eben diese offene und zugleich verdeckte Geschlechtlichkeit darstellen wollte, also mittels der Schambehaarung. Und dann, genau, sie orientiert sich, es gibt ja noch dieses andere Bild von Manet, Olympia. Ja, also quasi, es gibt quasi die klassische Ikonografie, an der sie da anknüpft und auch wieder mit demselben griechischen Kameramann, dem Angelopoulos-Kameramann. Und dann gibt es diese Überhöhung, die sie schafft, und damit konfrontiert sie etwas erstaunlich Konkretes, nämlich den Mann, der so hypermännlich ist, dass er nicht mal mehr die Frau begehrt. Ja? Und das konfrontiert sie dann. Und ich glaube, deswegen ist die Homosexualität dafür sehr wichtig, dass nämlich metaphorisch gesehen sie zu dem Punkt kommen kann, dass der Homosexuelle in seinem Mangel des Begehrens der Frau wie eine Beleidigung für die Frau in dem Moment erscheint. Das ist die Übersteigerung dieses Konfliktes zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit. Und dann ist nämlich das Bett das Schlachtfeld in dem Moment. Und also so, wie sie es inszeniert. Und ja, das muss man eigentlich hinnehmen in gewisser Weise. Ja, genau. Und dann kommt die Überhöhung noch ins Religiöse dazu. Zum Beispiel, dass sie tränken diesen Tampon, der mit Blut gefüllt ist, in ein Glas, lösen ihn da drin so auf und teilen das. Dann trinken das dann wie so ein Abendmahlsritual. Und all diese Dinge sind also ein metaphorischer Raum, der für diese Form des Geschlechterkampfes dann steht.
Ja.
Das wäre meine Perspektive darauf.
Ja, also ich habe es tatsächlich auch noch so gelesen, wo du gerade Schlachtfeld sagtest, das Bett ist das Schlachtfeld, natürlich, und es fließt ja auch Blut, also es fließt ihr Blut, er blutet nicht. Und auch in dem Moment, als er den Penis wieder rauszieht, also wir sehen das, aus der blutenden Vagina, ist der ja natürlich komplett blutgetränkt, und das hat mich wahnsinnig an eine blutige Waffe erinnert, also Stichwort Schlachtfeld. Das ist die Schlacht, in der sie dann am Ende blutend irgendwie rausgeht und er nicht anscheinend.
Zur Anatomie, da gibt es einen interessanten Bezug zu Freud, weil es gibt ein Zitat von Freud, das ich aber jetzt nur über die Bande gespielt von Žižek kenne. Freud muss irgendwo geschrieben haben, in der Englischen, jetzt weiß Žižek, ist Anatomy is Destiny. Also die Anatomie ist Schicksal. Das finde ich super interessant, weil damit der Titel schon wieder auch ambivalent wird, weil einerseits Anatomie der Hölle, wenn die Hölle eine Anatomie hätte, wäre sie weiblich, ist ja auch super doppeldeutig. Es ist einerseits die Hölle für die Frau, weil der Körper für die Frau die Hölle ist, und gleichzeitig ist die Hölle für den Mann oder für die anderen, für das andere drumherum. So agiert sie sich ja auch aus. Das ist zum einen, glaube ich, was man da noch sagen kann. Ich finde aber die Beobachtung des Phallus als Waffe hochinteressant. Das bringt uns ja wieder zurück zu dem Stierkämpfermotiv. Gleichzeitig gibt es aber auch diesen Moment, wo der Kampf oder der Schmerz zu einem Moment der Versöhnung führt. Bei Romance nämlich, das habe ich ein bisschen aufgespart, nach dieser Vergewaltigung oder dieser gewünschten, nicht gewünschten Vergewaltigung, das Ambivalente im Treppenhaus, geht sie ja zurück zu Paul, zieht ihr weißes Kleid aus, und in der Szene darauf, wo sie wieder Bondage betreibt, trägt sie ein rotes Kleid. Das heißt, dieser Akt kann durchaus auch als ein befreiender Akt gesehen werden, weil sie ihrem Peiniger, ihrem Vergewaltiger oder diesem Kerl nachruft, ich schäme mich nicht, was wiederum zurückverweist auf Amasseur. Nämlich dieser Moment, wo man sagt, könnt mir jetzt glauben oder nicht, aber also dieses Nicht-Sagen, dass man vergewaltigt worden ist, heißt auch, ich schäme mich nicht.
Es ist sehr interessant, diese berühmte Szene, die viel diskutierte Szene aus Baisemoir von Despont und Coralie Trenti, wo die beiden Frauen parallel vergewaltigt werden und die eine offenbar das total traumatisch erlebt und die andere total passiv und völlig neutral ist, sodass der Vergewaltiger sogar ablässt, weil er keine Lust mehr hat. Und dann sagt sie aus dem Off, ich habe nichts Wertvolles da drin gelassen. Und meint wieder ihre Geschlechtlichkeit. Und das ist etwas, was sehr an Braillard erinnert. Also wo auch klar ist, dass in den Momenten sie sich selbst quasi nicht als bedeutungstragend begreift, also wieder zum X wird und sich zum X machen kann selbst und damit aber eine Ermächtigung eigentlich verbindet. Und die Frage für mich ist, Anatomie de l'Enfer ist meiner Meinung nach eine bewusste Provokation. Ja. Ist dieser Film, der ja einen Homosexuellen, der in eine quasi eigenartige Modellsituation gerät, also ein queeres Modell, das dabei zur Disposition gestellt wird, und gleichzeitig ein Film, der weibliches Begehren thematisiert oder zu thematisieren scheint, es ist aber weder ein Film, der feministisch noch queer ist auf seine Weise. Kann man das so sagen? Was würdest du sagen, Mio?
Ja, also ich habe mir auch die Frage gestellt, nicht nur ist das ein feministischer Film, sondern ist das ein queerer Film? Ich würde sagen, nein, ist es tatsächlich nicht, weil ja auch die Homosexualität zwar eine Rolle spielt, aber als solche ja gar nicht anerkannt wird, weil er lässt sich auf die Frau ja ein, was er, wenn seine Homosexualität determinierend wäre, gar nicht machen würde. Das wäre ihm völlig egal, die könnte da machen, was sie wollte und er würde völlig gelangweilt da rumsitzen. Insofern wird die klar unter dem Deckmantel dessen, dass er dieses Hypermännliche verkörpert, was das Weibliche eigentlich gar nicht mehr braucht, so wirklich. Also das Weibliche wird dann überflüssig. Unter diesem Deckmantel wird das aber ja aufgebrochen und er lässt sich dann doch auf sie ein. Und insofern ist das definitiv nicht wirklich ein queerer Film.
Hat er wirklich Sex mit ihr oder erforscht er sie nicht? Nee, schließt sich nicht aus, aber man könnte es trotzdem mal unter der Perspektive betrachten, also auch unter der feministischen Perspektive betrachten, also ist es vielleicht auch deswegen ein Homosexueller, weil er sie auch als Studienobjekt oder als also gucken will, was passiert, wenn er bestimmte Dinge macht, weil es halt so technisch ist, was er macht.
Es ist ein Versuch. Aber er lässt sich natürlich auf diese Versuchssituation ein. Nur, und da sind wir bei einem Begriff, den wir am Anfang ja schon hatten und den ich natürlich auch immer wieder einbringe. Das Ganze hat aber nicht den Charakter eines Spiels der Verführung, sondern es ist wirklich eine Versuchsanordnung. Und es hat wieder diese Kälte. Denn die Verführung ist ja eigentlich eine Antwort auf ein kaltes System, das damit wieder im Spiel erhitzt werden kann. Und das ist etwas, was in Anatomie der Hölle gewissermaßen, ich sage es mal bewusst auf Deutsch, damit einem das nochmal bewusst ist, diese Aufladung durch ein heißes Begehren komplett verweigert. Ja. Deswegen ist der Film auch total verstörend, weil er so direkt ist, so in seinen Nahaufnahmen. Er zeigt ja wirklich Körperöffnungen nah. Ja. Er zeigt wirklich, oder scheinbar, also das Menstrualblut und sowas ist alles explizit. Man sieht den Penis und so weiter. Aber es ist komplett entleert von allem Begehren und entleert von allem einer erotischen Konnotation, will ich immer sagen.
Und entleert sich in diesem Monolog, den wir hören, auch der ganzen mythischen Bedeutung, die sich um das Menstrualblut und um diese ganzen Dinge ranken. Das wird auch entleert oder zumindest wird es nicht verifiziert und es wird, eigentlich ist das auch eine Entleerung.
Deswegen ist dieser Film sagen wir mal, verstörend im Sinne, dass man sich danach selbst leer fühlt. Also ich habe immer das Gefühl gehabt nach dem Film, dass der mich so aussaugt, ja, also energiemäßig aussaugt und dann so zurücklässt. Ja. Also der Film benutzt einen auch, als würde einen zum Teil dieses Versuchs machen. Und ich glaube, das ist auch ihre Strategie, weil sie sagt, in intimen Momenten möchte ich so nah, als wäre ich dazwischen. Ich möchte mit meiner Kamera so nah an die Darsteller ran, als wäre ich zwischen ihnen. Ja. Und das ist das Unangenehmste, was es gibt für das Publikum. Und ich glaube, genau das ist es. Der Film will maximal unangenehm sein. Und uns konfrontieren mit Dingen, mit Fragen, die wir uns selbst gar nicht zugestehen. Und deswegen ist dieser Film, es wäre banal und falsch zu sagen, der Film ist schwulenfeindlich oder er ist frauenfeindlich oder männerfeindlich, sondern er ist einfach total radikal und provokant in seiner Modellhaftigkeit. Und das ist der eigentliche Skandal dieses Films und das macht ihn eigentlich so gut.
Ich habe heute einen Artikel von Žižek gelesen über Sexualität und auch in Bezug auf Hashtag MeToo, da hat er auch ein paar Äußerungen getätigt, die man auch zwiespältig hat lesen können. Aber es gab einen interessanten Teil, wo er gesagt hat, die menschliche Sexualität ist grundsätzlich pervers. Sie ist grundsätzlich, hat was mit Gewalt zu tun. Was 1:1, finde ich, auf den Film passt. Er hat aber eine interessante Anekdote erzählt. Ich kriege sie nicht ganz zusammen, wo er sie her hat mehr. Es war wohl irgendein Podcast und eine Autorin, eine Philosophin, ich kriege es nicht mehr zusammen. Aber die Anekdote funktioniert so. Bei einem Pornodreh hat der Darsteller wohl seine Erektion verloren. Damit er die Erektion wiederbekommen hat, hat er sein Handy genommen und ein YouPorn-Video angeguckt. Was für Žižek natürlich in seiner Theorie der Beweis ist, dass der Sex eben nicht was rein Körperliches ist, sondern vor allem über die Fantasie und das Imaginäre abläuft. Wenn man das jetzt auf Breyer wendet, dann ist, glaube ich, das Irritierende an diesem Film, dass sie zeigt, der Körper an sich ist vollkommen nackt, vollkommen unerotisch, vollkommen, es ist einfach nur Fleisch und das ist alles halt da, das ist völlig normal und natürlich und erotisch, erotisierend, sexy, wie auf welchen Begriff man auch immer verwendet, das ist eine Praxis. Das stellt sich dann ein und deswegen kommt dann auch irgendwann der Mann dazu, doch mit ihr zu schlafen, was ja dann auch dazu führt, dass es zu der einzigen sinnlichen Szene kommt. Und darauf wollte ich ja hinaus im Sinne von, wir haben immer diesen Moment, wo Gewalt oder wo ein Moment von Penetration oder von Schmerz stattfindet und dann gibt es diesen Umbruch wie das rote Kleid bei Romans. Dieses Bild, wo sie an seiner Schulter lehnt und er aber in sich zusammengesunken ist und sie tröstet ihn ja fast. Und das ist der...
Ja, richtig. Also er wird zum Homme fragile in einem Moment. Das ist auch sehr eigen.
Was ja wiederum mit zusammenpasst, wo sie immer sagt, dass der Mann nach dem Sex einfach nur noch zusammenschrumpft, also buchstäblich, ja, und nur noch Fleisch ist. Und auch in diesem Moment ist sie ist nutzlos und sie ist die Fleisch, Starke, die ihn stützt. Das ist das einzig sinnliche Bild in diesem Film. Das, was auch ganz oft, was man sieht, was man fast wirklich ausdrucken könnte, was gemalt, fast wie gemalt ist. Ich suche immer noch nach dem, ich glaube immer, dass es ein Bild dafür gibt, von einem Maler, wo sie das 1:1 genommen hat. Ich habe es aber bisher nicht gefunden.
Also ich finde das sehr wichtig, was du sagst, weil ich glaube, das ist für das Verständnis von Film und Erotik und Sexualität in filmischen Darstellungen essentiell. Georges Bataille nennt ja die Sexualität als eine Phantasmagorie, die auf etwas Höheres verweist, l'érotisme, also den Erotismus. Und das ist eigentlich, da gibt es ja im Deutschen gar keinen Begriff, aber die Erotik, und so heißt ja dann das Buch auf Deutsch, wenn man es so begreift, ist tatsächlich eine kulturelle Praktik und ein Diskurs und überhaupt nicht etwas, was so stark physisch verknüpft ist, wie das allgemein angenommen wird. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, das sie beschäftigt. Das will sie auch damit vermitteln. Deswegen ist auch diese Diskussion, weil ich ja oft über Georges Bataille gesprochen und auch vorgetragen habe und so weiter, immer auch wieder dieses Thema, kann man Bataille überhaupt verfilmen? Direkt auf keinen Fall, genauso wenig wie Marquis de Sade. Aber als Diskurs kann man das schon verfilmen. Ich glaube, dass Braillards Filme, speziell die beiden, die wir jetzt hatten, sind ein Versuch, diesen bataillischen Diskurs, den transgressiven Diskurs zu verfilmen. Und essayistisch sich dazu zu positionieren. Das finde ich das Interessante an diesen Filmen. Und so kann man sie auch heute immer wieder fruchtbar machen, auch wenn sie jetzt beide schon fast 20 Jahre alt sind. Und das ist relativ selten. Also diese Art von Filmen sind recht einzigartig. Und sie selbst hat das dann auch nicht mehr gemacht. Das muss man ganz klar sagen. Also danach beginnt ja durchaus etwas Neues. Wir hatten es schon angedeutet, es beginnt ihre Kostümfilmphase. Sie hat dann historische Epochen. Es ist nicht mehr so essayistisch. Es ist nicht mehr so modellhaft, thesenhaft. Also insofern sind die Filme, die als Romans 1 und 2 in Deutschland vermarktet werden, wirklich einzigartige Versuchsanordnungen und intellektuelle Spiele, die sich aber gleichzeitig den eindeutigen Kategorien entziehen. Also es sind keine feministischen Filme, es sind keine queeren Filme, es sind keine komplett befriedigend philosophischen Filme, aber es sind Versuchsanordnungen, die uns zu gewissen Äußerungen zwingen, und das macht sie schon sehr beachtlich.
Ich muss aber gestehen, ich will gar keine feministischen Filme sehen im Sinne von einer wo schon alles klar ist. Ich liebe diese Filme, die mich hineinzwingen in ein Denken, feministische Strategien verfolgen, aber die nicht schon feministisch sind, weil ich gar nicht wüsste, was das wäre. Sondern die Öffnungen sind hin zum Denken. Ich glaube nämlich, es ist schade, dass zu Breillat filmwissenschaftlich so wenig gearbeitet wurde. Oder es wäre gut, wenn mehr dazu gearbeitet wird. Ich glaube, man kann ihren Film total feministisch lesen. Man kann ihn auch konstruktivistisch, man kann ihn dekonstruktivistisch lesen, weil sie Fragen stellt in so einer Radikalität, die sich wenige so trauen. Auch in der Theorie so nicht trauen. Diese Ambivalenzen so zuzulassen. Also beispielsweise eben die Frage zu stellen, was unseren Umgang mit Nacktheit betrifft und gleichzeitig, dass wir eigentlich ja ahnen, dass es eine Praxis ist, dass Sexualität, also der ganze Diskurs, wie der teilweise dann auch in bestimmten feministischen Filmen weichgespült wird, dass der eventuell kontraproduktiv sein könnte. Das ist kein Bashing von feministischen Positionen, sondern mir geht es wirklich darum, die Dinge durchzudenken. Das interessiert mich wesentlich mehr, was man damit dann macht, weil ich glaube, Feminismus ist vor allem eine Theoriesache und ein Film ist eine Öffnung von bestimmten Fragestellungen. Da bietet sich das total an. Also die Thematisierung des Geschlechtes, die Positionierung, dieses Annehmen verschiedener Positionen, die sich in Frage stellen, weil es keine einfachen Antworten auf dieses sehr existenzielle Problem des Fleisches und der Fleischlichkeit und dass uns teilweise manchmal auch unser eigenes Begehren in eine andere Richtung zieht als unser Verstand.
Ja, also ich denke auch in den ganzen Punkten, die jetzt gesagt wurden von euch beiden, da kann man den Film oder die Filme, plural, fast alle Filme von ihr wahnsinnig sinnvoll und fruchtbar lesen und anschauen und auch immer wieder anschauen. Die erschöpfen sich nicht. Also man kann die 5, 6, 7 und weiß ich nicht wie oft mal anschauen und man wird immer noch Denkanstöße bekommen. Man wird immer noch Dinge sehen oder erkennen oder realisieren, die man bei den ersten Malen nicht realisiert oder gesehen hat. Und insofern ja, an den Punkten schon. Und das Feministische ist halt dann wahrscheinlich wirklich diese eine Ebene, wie ganz am Anfang auch angesprochen wurde. Also die Art, wie sie es darstellt, dass die Frau im Fokus steht, auch wenn man sich anschaut, wie ist der Film geschnitten, wie sind die Einstellung oder die Einstellgrößen, das sind schon feministische Arten, eine Frau oder einen Frauenkörper oder Körper generell zu inszenieren, dass sie eben nicht nur die Brüste oder nur den Hintern filmt oder was, sondern die Frau als Ganzes wirklich da liegend horizontal, also in der amerikanischen oder nicht nur in Detailaufnahmen oder nicht nur in Großaufnahmen einzelne Körperteile fragmentiert und das so auseinanderschneidet, wie Malve jetzt zum Beispiel sagen würde, das haben wir da weniger. Also wir haben wirklich die Frau als Ganzes, so das Gesamtkunstwerk, wenn man so will. Und das ist, glaube ich, der feministische Anteil, den sie wirklich leistet. Und den kann man den Filmen auch nicht absprechen. Aber ich glaube, darüber hinaus
ist es offen. Wenn sie den Körperteil inszeniert, dann ist es ja der erigierte Penis.
Genau. Genau. Also der Mann wird da zerstückelt. Der wird reduziert auf seinen Penis meistens oder auf die Männlichkeit und das ist der Penis dann. Ja.
Und das macht die Filme ja auch eben nicht pornografisch, weil und das ist ja was mich so interessiert, diese Trennung von Form und Inhalt. Also ganz viele Leute, die diese Filme gucken und sofort sagen, das sei pornografisch, begehen ja den Fehler, Pornografie nicht als Form zu begreifen, sondern als Inhalt nur zu sehen. Also dann wäre ja jeder Film, in dem ein erigiertes Glied zu sehen ist Pornografie und das ist einfach ein Irrsinn. Genauso, also das war ein großer Streitpunkt beispielsweise zu Gaspar Noé's Love, wo ich auch argumentieren würde, dieser Film ist null pornografisch, weil auch der nämlich eher das männliche Glied in den Vordergrund stellt und eher eine Dekonstruktion von Männlichkeit ist, als dass er irgendwie in einem Sinne Frauen instrumentalisiert oder objektiviert. Das ist auch eigentlich gar kein Film über Sex, sondern über Erinnerung. Und so ähnlich ist es bei, finde ich, bei Breillat. Es geht nicht um Zerstückelung, wie du richtig gesagt hast. Und es geht um eine Neukodierung oder ein Herausfinden, was könnte, und insofern lassen sich die Filme schon konstruktivistisch lesen, was könnte Weiblichkeit, Frau sein, auch sein. Man kann es auch lesen, dass sie nach einer Essenz sucht, aber ich glaube, beide Lesarten bieten sich an.
Ja, absolut. Und das, also Love ist ein gutes Beispiel. Diese Diskussion hatte ich letztens auch, weil für mich ist es tatsächlich ein sehr alternativ erzählter Liebesfilm, der die Beziehung zwischen zwei Menschen zeigt, wie diese sich verändert über die Zeit und dass sich zwei Menschen halt so verändern, dass sie am Ende nicht mehr miteinander d'accord gehen, so wie es am Anfang war. Und diese Dynamik wird da gezeigt eben auf eine andere Art, die eben die Körperlichkeit in das Zentrum rückt und nicht die unendlichen Dialoge oder sowas. Das wäre eine andere Form, wie man das machen kann, aber sie macht es eben nochmal auf eine andere Form, also dieses alternative Erzählen, ja, und dieses Fragen stellen und diese Fragen auch nicht beantworten, sondern sie einfach nur stellen und jeder Zuschauende muss für sich was damit machen dann. Hm.
Ja, also ich denke, wir sind echt an einem interessanten Punkt angelangt, wo wir jetzt auch, glaube ich, gut enden können. Nämlich genau die Erkenntnis, dass wir ja sehr stark und sehr, also sehr produktiv mit gewissen Konzepten wie feministischer Filmtheorie arbeiten können, mit psychoanalytischer Theorie. Wir haben verschiedenste Ansätze hier fruchtbar machen können, ohne dass die Filme sich affirmativ dazu verhalten. Und das macht sie wahrscheinlich tatsächlich interessanter und auch auf Dauer ergiebiger und gleichzeitig kontroverser als Filme, die sich selbst affirmativ dazu verhalten wollen und dann eigentlich Preaching to the Converted betreiben. Also das ist wie die so selbst erklärte queer-transgressive Pornografie, die dann sich total begnügt mit ihrer Idee einer, mit ihrer affirmativen Idee einer utopischen Grenzüberschreitung, die sie darstellt, aber nicht mehr in Frage stellt, nicht mehr diskursiviert, einfach selbstgefällig dabei bleibt, dass das schon richtig ist, wie das ist. Bei Braillard ist es nie so, dass sie sagen würde, das ist richtig oder falsch. Sie wertet das überhaupt nicht. Das ist, wenn man so will, in einem bataillischen oder nietzscheanischen Sinne immoralisch, was sie macht. Also jenseits von Gut und Böse schafft sie einen Diskursraum, der uns quasi eine Haltung abnötigt und eine Positionierung vielleicht erzwingt und uns damit in Verlegenheit bringt. Aber das finde ich großartig. Also das ist das, was Kunst eigentlich machen muss. Deswegen sind diese Filme natürlich auch Kunstfilme auf ihre Weise. Und dadurch wiederum eine Provokation, denn wer auch immer sie als Genrefilme sehen wollte, Melodramen, Erotikfilm, sonst was, ist ja komplett
an der Stelle gescheitert. Will ich noch ganz kurz bleiben, bevor wir mit der Episode beenden, weil du was total Wichtiges gesagt hast, was wir ja immer auch in Gesprächen, wenn wir uns abseits des Podcasts unterhalten, also wenn wir privat reden, immer wieder auftaucht, diese Irritation, die gerade jetzt in der Filmkritik oder in der Auseinandersetzung mit Kunst in Zeiten von identitätspolitischer Zuspitzung passiert, nämlich dass Kunst moralisch richtig sprechen muss, Kunst in Beschlag einer bestimmten Weltsicht genommen wird. Und das irritierende Moment, was wir, glaube ich, alle drei bei Kunst notwendigerweise sehen und bei Film auch sehen, dass Filme auch immoralisch sein dürfen und sein müssen, und das Moralische kommt in der Auseinandersetzung, das wir als Gesellschaft leisten. Wenn wir das ausstreichen, also wenn es gibt bestimmte Tendenzen in der feministischen Filmkritik, die jeden Film nur abklappern, wie viel spricht eine Frau, welche, und damit werden Filme verunmöglich, die ein männliches Milieu zum Beispiel betrachten, die aber dann keine feministischen Frauenfiguren haben können, weil es ein männliches Milieu in einer bestimmten Arbeiterschicht ist, was aber das nicht affirmiert, sondern versucht zu begreifen, und wir müssen dann das Wesentliche draus ziehen. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das thematisiert und auch so thematisiert, dass es nicht darum geht, irgendeiner Sache affirmativ gegenüberzustehen, sondern jeder Film muss besprochen werden, und das war die Aufgabe von Kritik. Nicht zu sagen, ob ein Film gut oder schlecht ist, sondern was macht ein Film, was tut ein Film, wie lässt sich ein Film lesen. Und das geht halt nur mit Filmen, die subversiv sind, die ambivalent sind, die offen sind. Alles andere ist dann Preaching to the Converted und führt eigentlich zu einer Schließung des gesellschaftlichen Diskurses.
Nee, ich finde, man kann das wunderbar so stehen lassen, und ich würde in dem Fall auch sagen, also Leo, möchtest du noch zum Schluss irgendwas dazu sagen? Also wir hoffen natürlich sehr, dass du dich als unser Gast hier gut integriert gefühlt hast in die Diskussion.
Natürlich, nein, absolut. Und ich finde auch, was Sebastian gerade gesagt hat, ist eigentlich ein schönes Schlusswort, weil das ist die Essenz, glaube ich, dessen, über das wir jetzt die letzten Stunden hier geredet haben. Also es fasst es gut zusammen. Absolut, da kann ich, gehe ich absolut mit d'accord. Also, ja.
Sehr gut. Okay, dann sind wir gespannt auf mögliche Zuhörerinnen und Zuhörerkommentare da zu diesem Thema. Denn ja, vielleicht guckt sich jemand dann diese Filme an und denkt dann, oh Gott, was reden die da eigentlich? Oder alles voll harmlos, voll übertrieben, weil das ist ja immer das Ziel. Wir wollen ja auch, dass diese Filme gesehen werden. Wir haben ja auch deswegen wirklich die drei verfügbaren Filme jetzt rausgesucht. Es gibt schwerere Fälle tatsächlich und in einer Zeit, in der ja immer weniger Heimmedien im Vertrieb sind und produziert werden, sind die Sachen ja auch noch günstig. Das muss man ja auch dazu sagen. Man findet die zum Teil relativ billig online und so weiter. Also insofern, ja, wäre das auch eine Herausforderung an unser Publikum, sich damit ein bisschen zu beschäftigen und uns natürlich
auch die Rückmeldung freue ich mich auch. Ich sage nochmal ganz herzlich Danke zu Leo, weil das total wichtig war, dass wir das zu dritt besprechen, dass wir auch nochmal andere Perspektiven mit reinholen. Das ist ja auch ein Anliegen des ganzen Podcasts. Das war ganz toll, über diesen Film, über diese drei Filme zu sprechen.
Danke euch beiden für die Einladung.
Und dann hoffe ich wirklich, dass sich unsere Zuhörer irritieren lassen von diesen Filmen. Und trotzdem wünsche ich viel Spaß mit Catherine Breillat. Und bis ganz bald mit weiteren Projektionen. Tschüss.
Tschüss.